Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext, auf den ich mich heute beziehe, findet sich im 4. Kapitel des Markus-Evangeliums und ist Ihnen meist sicherlich mehr als sehr vertraut. Hören Sie da nochmal aufmerksam in die Worte hinein. An demselben Tage des Abends sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, so wie er im Schiff war, und es waren noch andere Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind, die Wellen schlugen in das Schiff, so dass das Schiff bald voll ward. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf dem Kissen. Sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du überhaupt nicht danach, dass wir verderben? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr denn keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam. Jesus mit seinen Jüngern auf dem See, eben hat er ihnen noch von den Gleichnissen zum Reich Gottes erzählt, vom Samenkorn, das aufgeht wie eine Palme, hui, über Nacht, hast du nicht gesehen, von den Wundern des Sämanns, der Saat, der aufgeht wie von alleine, so ist das Reich Gottes plötzlich und unerwartet, wächst wie von alleine, kaum können wir etwas dazu tun, es ist mitten unter uns. Und jetzt geht es über den See. Hinüber, ans andere Ufer. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die macht Spaß. Aber diese Seefahrt macht überhaupt keinen Spaß. Die ist anders. Nach den Himmelsgeschichten ein echtes Himmelfahrtskommando, wie sich sehr bald herausstellen sollte. Ein Fallwind stürzt auf den See zu, reißt das Wasser auf, das Boot mit sich, der Untergang ist nah. Und Jesus, in dessen Boot die Jünger eingestiegen sind, schläft. Wer sich mit Jesus auf große Fahrt begibt, ist die erste Lehre aus dieser Erzählung: reist nicht im Traumschiff. Der riskiert, dass was passiert. Der stellt sich sogar dem Untergang und der wird nicht vor allem bewahrt, was er befürchtet, aber Jesus ist bei ihm. Der stellt sich Herausforderungen, der begibt sich in Unsicherheiten und erlebt Wunder. Irgendwann im Herbst 2003, das Telefon von Johannes klingelte. Hallo? Ja, hallo, hier Hertha Fetzing aus Spangenberg. Sie machen doch christliche Jugendarbeit, oder? Boah, das könnte man sagen. Ich habe davon gelesen und jetzt habe ich eine kleine Frage. Könnten Sie für Ihre Arbeit eventuell einen kleinen Berg in Nordhessen gebrauchen? Wie? Ein Berg? Ja, ein Berg halt. Einen Berg? Ja, den hat mein Mann gebaut. Moment mal, Frau Fetzing, Ihr Mann hat einen Berg gebaut? Ja, also eigentlich haben wir gemeinsam diesen Berg aus Bauschutt aufgeschüttet. Sie haben einen ganzen Berg aufgeschüttet? Ja, 25 Jahre lang. Und jetzt ist der Berg endlich fertig, aber mein Mann ist plötzlich verstorben. Und ich würde das Gelände gerne etwas Sinnvollem widmen. Mit diesem Telefonat begann vor 14 Jahren die Geschichte des Himmelsfelsen in Spangenberg. Was macht man, wenn man einem Berg schenkt? Die Frage scheint absurd. Und sie stellt sich wohl eher den wenigsten Menschen. Bei anderen steht plötzlich ein Kind vor dem Haus, eine Flüchtlingsfamilie vor der Tür oder die Anfrage zu einem Job in einem ganz fremden Land. Das sind so oft die Berge, die es für uns zu versetzen gilt. Jedes Leben, glaube ich, kennt seine plötzlichen Herausforderungen, wo es heißt, Hütchen auf, jetzt bin ich gefragt. Jetzt muss ich ran, wenn ich mich nicht selbst verleugnen möchte. Möchten Sie einen Berg geschenkt haben? Ich meine, was macht man mit einem Berg in Nordhessen? Das macht nur Ärger, wahrscheinlich. Bauaufsicht, das Ding muss man mähen, pflegen, sich darum kümmern. Also so ein Berg, wenn man ihn dann mal hat, ist eine anstrengende Geschichte. Wie die anderen Herausforderungen, die sich im Leben stellen, meistens auch. Das Einfachste ist, man legt auf und tut so, als wäre gar nichts passiert. Die Herausforderungen meiden, die stören bloß, bringen alles durcheinander. Wenn du das machst, ist morgen alles anders. Also lass es bleiben, wenn du dein Leben liebst. Das Einfachste ist, unsere Talente zu vergraben, Herausforderungen zu meiden und leben, wie es war. Aber gerade so verlieren wir das Leben, um das wir ringen. Jedenfalls die Hoffnung, die uns mit dem Glauben geschenkt ist, die Zuversicht, die Jesus ansagt, verlieren wir, wenn wir das Leben selber nicht wagen. Wer sein Talent vergräbt, so erzählt Jesus in einem anderen Gleichnis, der verspielt seine eigene Zukunft. Das Leben will gewagt sein. Angst frisst Glauben, Gleichgültigkeit frisst Liebe und wir verlieren unsere Hoffnung, wenn wir sie verstecken. Was passiert, wenn wir zu den Herausforderungen, die uns das Leben stellt, einfach einmal Ja sagen? Wenn wir sie als besonderen Wegweiser für unser Leben annehmen? Jedenfalls gehen wir auch das Risiko ein, zu scheitern. Es gibt keine Sicherheit und keine Gewissheit, dass gelingen wird, worauf wir uns eingelassen haben. Wir werden jeden Tag neu darum ringen müssen und wir werden nicht immer wissen, was der morgige Tag bringen wird. Möglicherweise werden wir untergehen, so wie es die Jünger im Boot mit Jesus erleben. Auch das Risiko erzählt dieses Wundergeschichte. Auch das Risiko zu scheitern gehört zum Kommen des Reiches Gottes. Wer es aber wagt, der kann die Probe aufs Exempel machen. Trägt, was ich hoffe, trägt, was wir glauben, lässt sich auf das Evangelium verlassen oder baue ich lieber, wenn es drauf ankommt, auf anderen Grund. Immer noch keinen Glauben, fragt der erwachte Jesus seine Jünger. Die meisten von uns würden der Szene auch lieber von Land aus folgen. Da lässt sich das Evangelium entschiedenermaßen gemütlicher erleben. Aber Glaubensgeschichten beginnen damit, dass Menschen statt Nein einmal Ja gesagt haben. Nicht, weil sie so mutig waren oder keine Angst hatten, eher weil sie sich sagten, jetzt muss ich mal auf die Beine und los mit meinem kurzen Leben. Sonst ist es vorbei, bevor ich angefangen habe. Und weil auch ein kleiner Graube große Berge versetzen kann. Noch einmal zu der Geschichte und dem Telefonat. Ende der 70er Jahre hatten Werner und Hertha Fetzing einen Steinbruch geerbt. Dieser Steinbruch, dieses Erbe, war ein kraterähnliches Loch am Ortseingang von Spangenberg. Hässlich und gefährlich, manchmal aufgesucht von Kindern und Jugendlichen, ein Ort, an dem es stank, an dem es brannte, der verwahrlost war und wo niemand hin mochte. Ein Stück verwundete Schöpfung. Werner und Hertha, ich weiß nicht, wann ihnen das irgendwann eingefallen ist, hatten jedenfalls beschlossen, diese Wunde mitten in der Schöpfung zu heilen. Der Steinbruch wurde zur Schutthalde. 25 Jahre lang wurde all der Bauschutt, all der Gartenmüll, all der Erdabbau, der in der Gegend anfiel, in die kleine Kalksteingrube vor Spangenberg gebracht. Und Werner fuhr mit seinem Bagger drüber, planierte und raubte, verdichtete und klopfte, damit dort ein fester und stabiler Grund entstand, ein Berg, der fest war. Der Krater schloss sich, der Berg wuchs, allerdings nicht nur mit viel Arbeit, sondern auch mit viel Ärger verbunden. 60 Klagen wurden gegen Werner Fetzing angestrengt, Kampagnen und Prozesse. Werner und Hertha hielten durch. Und 2003 war das Loch gestopft und der Berg fertig. Und Werner Fetzing tot. Was sollte Hertha mit dem Berg anfangen? Sie rief, auch ich weiß nicht warum, aber sie rief Johannes in Krefeld an. Könnten Sie einen Berg in Nordhessen gebrauchen? Ein Berg in Nordhessen. Johannes hielt das für eine ziemliche Schnapsidee. Was sollte er mit einem Berg, auch wenn Spangenberg geografisch betrachtet und nach Wikipedia mitten in Deutschland liegt und von daher von überall her gut zu erreichen war, es war doch ein ziemlich und wie es schien auch gottverlassenes Nest. Er hatte schon genug Projekte an der Backe. Seine Herausforderung war eine Weltstadt auf Rädern. Davon träumte er und daran arbeitete er. Er baute ausrangierte Wohnwagen um, gemeinsam mit jungen Leuten aus vielen Nationen und Kontinenten, die selbst oder deren Eltern als Asylbewerber oder Gastarbeiter in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in die Großstädte des Ruhrgebiets gekommen waren. Sie gestalteten sie zu sogenannten Botschaftsgebäuden der jeweiligen Nationen um. Und die Idee dahinter war ganz einfach. Für den, der in Deutschland immer nur Gast ist und niemals auch mal Gastgeber sein darf, kommt es nur selten zu echten Begegnungen mit Nachbarn. Die aber sollten hier stattfinden. Junge Leute sollten diese Wohnwagen bevölkern, Menschen aus allen Kontinenten und Nationen, andere bei sich in ihrem Wohnwagen als Gast aufnehmen und damit sollte Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht sein. Eine Kirche aus allen Kontinenten, das war der Traum von Johannes und in den Wohnwagen in Krefeld, dort sollte sie stattfinden. Es war gar nicht so einfach, die Wohnwagen erstmal zu kriegen, aber als sie schon fast die Flinte ins Korn werfen wollten, bekamen sie an einem Tag 13 ausrangierte Wohnwagen geschenkt. Und so wuchs diese kleine Weltstadt auf Rädern. Gerade als es schien, das Projekt könnte nun gelingen, da erreichte die Weltstadt auf Rädern eine förmliche Anfrage des Bauamtes. Die fragte, von wem und wie genau sie denn die Genehmigung hätten, in diesem Landschaftsschutzgebiet bei Krefeld eine Bauwagenstadt zu errichten. Die Weltstadt auf Rädern schien, es brauchte Asyl. Johannes war ziemlich am Ende und mächtig überfordert von all den Herausforderungen und komischen Geschichten, in die er geraten war. Alle Wellen brachen über ihm zusammen und in diesen Tagen beschloss er, sich mal auf eine Reise zu begeben. Unterwegs nahm er einen Anhalter mit. Dieser Anhalter war ein ziemlich abgewrackter Typ, stierte ein wenig merkwürdig aus seinen Augen und auch die Klamotten, die er anhatte, wirkten sehr aal. Vielleicht war er auch drogenabhängig. Sie kamen jedenfalls ins Gespräch. Johannes erzählte von seiner Weltstadt auf Rädern und der Fremde sagte, klar, Weltstadt auf Rädern, das kann ich mir gut vorstellen, bunte Wohnwagen, Menschen drin, Begegnung, tolle Sache. Der Fremde hatte überhaupt keine Probleme, sich eine Wohnwagenstadt in allen Details vorzustellen. Dann erzählte Johannes von dem komischen Berg in Nordhessen und seinem Bauherrn, diesem witzigen Ehepaar. So abgewrackt der Anhalter war, er hatte eine lebhafte Fantasie. Ja klar, meinte er, so einen Berg bauen, coole Idee. Und ist doch eigentlich super. Ihr habt da einen Berg, auf dem euch die Häuser fehlen und ihr habt eine Weltstadt auf Rädern, für die ihr neues Land sucht. Dann bringt doch einfach die Weltstadt auf Rädern zu dem Berg und dann könnt ihr dort anfangen. Johannes sagte später, manchmal hat Gott echt Humor. Nach einigen Stunden jedenfalls stieg der junge Mann wieder aus. Die Idee war geboren. Gott hatte einen sehr unscheinbaren Engel Johannes über den Weg geschickt. Die Weltstadt auf Rädern würde zum Himmelsfelsen ziehen. Aber auch das war schneller beschlossen als gemacht. Denn schicken Sie mal 13 baufällige Wohnwagen mit klappernden Traktoren quer durchs Ruhrgebiet von Krefeld nach Spangenberg in Nordhessen. Da muss man auch erstmal förmlich anfragen bei der Polizei. Und die Polizei sagte, also das geht gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und Sie wollen auch die ganzen Fremden noch mitnehmen, Asylbewerber? Allerdings, es war zur Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft, Sie können das Ganze als Demonstration anmelden. Johannes meldete das Ganze als Demonstration an. Das brachte ihm auch ein, dass er nun unter Polizeischutz mit seinen 13 Wohnwagen quer durchs Ruhrgebiet fahren konnte, von Krefeld bis nach Spangenberg. Und unterwegs fanden alle möglichen Festivitäten statt. Ich kann die ganze Geschichte nicht erzählen von diesem Berg, der dann den Namen Himmelsfelsen später bekommen hat. Aber es ist eine Geschichte, von der Johannes im Rückblick sagte, wir waren zigmal am Ende. Wir wussten wirklich nicht weiter. Es war nicht nur so, dass das Projekt gescheitert schien, es war gescheitert. Aber immer ein bisschen zu spät, aber dann doch noch passierte irgendetwas Wunderbares und Wundersames, da es, dass sich uns für uns plötzlich eine Stiftung eröffnete, dass wir europäische Fördergelder bekamen, was auch immer, dass jedenfalls unser Projekt weitergehen konnte. Johannes würde sagen, ich habe mich oft wie die Jünger im Boot gefühlt. Ich habe mich gefragt, warum bin ich bloß in dieses Projekt einmal eingestiegen? Warum habe ich mich auf diese Fahrt begeben? Allerdings täte ich es nicht, würde ich mich selbst verraten. Mein Glauben, meine Hoffnung und Gott. Aber es ist verdammt schwer. Wir haben öfters erlebt, wir sind schon am Absaufen. Da scheint Jesus aufzuwachen und alles beruhigt sich, eine unerwartete Lösung stellt sich ein, eine neue Herausforderung wartet auf uns. Wozu mag das Evangelium uns solche Geschichten erzählen? Damit wir sie uns in Kirchen oder am Lagerfeuer weitererzählen oder damit wir uns selbst einmal auf Fahrt begeben? Missionale jedenfalls möchte Christen und Christinnen, Gemeinde und Werke ermutigen, brecht auf, wagt es. Nehmt euer Leben in die Hand, traut auf das Evangelium und versucht der Hoffnung mit eurem Leben eine Gestalt zu geben. Nehmt eure persönliche Herausforderung an. Sie sieht bei jedem anders aus, sie stellt sich meistens ganz plötzlich ein, manchmal ganz unscheinbar bei einem kleinen Telefonat. Christus ist mit euch. Und eins darf man versprechen, es wird dabei nicht langweilig. Es kann auch mal wild zugehen. Es wird wahrscheinlich ein Abenteuer. Und es wird euch dabei unterwegs nichts abgenommen. Ihr müsst dahin durch. Es wird manchmal auch wehtun. Trotzdem, Christus ist mit euch. Und selbst wenn dann alles vorbei scheint, passiert das Unwahrscheinliche, geschieht das Wundersame. Und ihr fragt euch, wer ist dieser, dass ihm selbst Wasser und Wind gehorchen? Jawohl, denn der Friede Gottes ist höher als all unsere Vernunft, unsere Worte und Gedanken. Amen.